Frau Wurst-Hubner, Meinhardt, meine Damen und Herren. Ich möchte abschließend über die wichtigsten Entwicklungen in der systemischen Therapie des Lungenkrebses sprechen, vor allem über zielgerichtete Therapien. Hier ist im Vordergrund der EGF-Rezeptor als ein Target, aber auch die Angiogenese-Inhibition spielt eine wesentliche Rolle. Dann gibt es natürlich Ansätze, sowohl Angiogenese als auch EGF-Rezeptor zu blockieren. Das sind die dualen oder Multikinase-Inhibitoren. Ein wesentlicher Ansatz liegt auch in der Entwicklung von Tumorvakzinen. Es läuft zum Beispiel eine sehr große Studie mit 10.000 Patienten, die gescreent werden. Und davon sollten dann etwa 3.000 Patienten das Tumorantigen exprimieren. Und die werden dann randomisiert in eine entweder Placebo oder ein Tumorvakzin. Ich gehe auf das nicht ein. Es hat eine Reihe von Studien gegeben mit Metalloproteinase-Inhibitoren, die sind negativ verlaufen, auch Studien mit Farnesyltransferase-Inhibitoren negativ. Es gibt andere Ansätze, zum Beispiel B53-Gentransfer, das war vor circa 10 Jahren sehr aktuell. Es ist in der Praxis ziemlich schwierig, das umzusetzen. Sodass im Wesentlichen ist es die Hemmung des EGF-Rezeptors und die Angiogenese-Inhibition, die bereits im klinischen Einsatz sind. Kurz generell zu Rezeptoren. Rezeptoren sind an der Zelloberfläche, hier die Rezeptoreinheit, dann eine Transmembraneinheit und dann im Inneren der Zelle eine Enzymfunktion, eine Tyrosinkinase. Es gibt verschiedene Rezeptoren. Hier ist das Herz-EGF-Rezeptor und auf das werde ich mich beschränken. Im Wesentlichen funktioniert das so, dass sie zwei Untereinheiten haben und die werden dann nach Rezeptor oder nach Bindung des Liganden in Dimere umgewandelt, wobei sie hetero- oder homodimere haben können. Und diese Umwandlung in Dimere führt zu einer Aktivierung des Enzyms an der Innenseite der Zellmembran und das löst eine Reihe von Reaktionen aus und letztlich kommt es zu einer Aktivierung der DNA-Synthese im Zellkern. Das ist die sogenannte Signaltransduktion. Der EGF-Rezeptor ist einer der wesentlichen Rezeptoren, der in der malignen Entartung von Bedeutung ist. Und auch beim Lungenkrebs, insbesondere beim nicht-kleinstellen Bronchialkarzinom, ist der EGF-Rezeptor wesentlich und ist auch mit einer schlechteren Prognose assoziiert in verschiedenen Tumorstadien. Hier ist es schematisch dargestellt. Hier ist der Ligand, in dem Fall EGF, gebunden an den Rezeptoren, die zwei Untereinheiten, die sind bereits als Homodimer vorhanden und das löst hier eine Enzymreaktion aus, eine Tyrosinkinase, die verschiedene Proteine phosphoryliert und das führt in der Folge in einer Kaskade zu einer Änderung der Gentranskription und das führt zum Beispiel zu einer Tumorproliferation, aber auch zu verstärkter Metastasierung und auch zu verstärkter Angiogenese und das zusammen führt zu einer schlechteren Prognose der Erkrankung. Und aufgrund dieser Bedeutung des Rezeptors für den klinischen Verlauf hat man nun versucht, die Funktion des Rezeptors zu blockieren. Das wird in verschiedenen anderen Erkrankungen auch untersucht, anderen malignen Erkrankungen, aber auch insbesondere das Bronchialkarzinom ist ein wichtiger Tumor für die EGF-Rezeptorblockade. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Rezeptor zu blockieren. Eine der Möglichkeiten ist, indem Sie einen Antikörper entwickeln, der Ihnen die Bindungsstelle am Rezeptor für die Liganden blockiert. Das ist hier der Fall und dann kommt es zu keiner Signaltransduktion mehr. Eine zweite Möglichkeit, den Rezeptor zu blockieren, ist nicht jetzt die Ligandbindung zu inhibieren, sondern die Tyrosinkinase-Funktion zu inhibieren. Und das gelingt durch die sogenannten Tyrosinkinase-Inhibitoren. Und beide Strategien haben sich bereits klinisch durchgesetzt und sind im klinischen Einsatz bzw. werden demnächst im klinischen Einsatz sein. Dann gibt es natürlich andere Strategien wie Antikörpertoxinkonjugate oder Antisense-Strategien. Jetzt gehen wir als erstes zu den sogenannten Tyrosinkinase-Inhibitoren. Da gibt es eine Reihe von Substanzen. Die erste Substanz ist Gefitinib oder Iressa, die zweite Erlotinib oder Tarceva. Beide Substanzen sind letztlich weltweit im Einsatz, in Österreich und in Europa und in den USA vorwiegend Tarceva, im asiatischen Raum zusätzlich auch Gefitinib. Dann gibt es natürlich Ansätze von dualen oder multidualen Multikinase-Inhibitoren. Parallel werden monoklonale Antikörper entwickelt. Der wichtigste ist Cetuximab, Erbitux, aber auch andere Antikörper, Matuzumab oder Panitumumab. Cetuximab ist ein Antikörper, der sowohl Mausanteile als auch humane Anteile hat, und Panitumumab ist ein Antikörper, der ausschließlich humane Anteile hat. Und Matuzumab ist ein Mischverfahren, ein sogenannter humanisierter Antikörper. Die EGF-Rezeptor-Inhibitoren Gefitinib und Erlotinib wurden in vielen großen Phase-3-Studien untersucht. Durchgesetzt hat sich die Monotherapie bei vorbehandelten Patienten mit fortgeschrittenem Nicht-Kleinstbronchialkarzinom. Und da war eine große Studie, die publiziert wurde von Shepard als Erstautor, die untersucht hat Erlotinib in einer placebo-kontrollierten Doppelblindstudie mit primären Endpunkt Überleben. Erlotinib wurde in einer Dosierung von 150 Milligramm täglich als Tablette genommen. Die Ergebnisse, wenn man sich nur konzentriert auf die Ansprechrate, dann war die 9%, das was da bereits früher erwähnt wurde, die Ansprechraten bei vorbehandelten Patienten sind nicht sehr hoch, allerdings möglicherweise auch von keiner wesentlichen klinischen Relevanz. Es geht eher um Symptomkontrolle und nicht jetzt rein radiologische Kriterien des Ansprechens. Wenn Sie fokussieren auf das Überleben, so wurde das von 4,7 Monaten im Placeboarm auf 6,7 Monate verlängert. Das heißt, eine statistisch signifikante Verlängerung. Ich nehme eher Überlebensraten, weil ich mir einfacher tue, wie groß ist meine Wahrscheinlichkeit, nach einem Jahr zu leben. Und wenn die 20% ist, kann ich mir was vorstellen. Und wenn sie 30% ist, dann ist sie höher. Also ich nehme eher die Überlebensraten. Und die Hazard Ratio ist 0,7, also 30% Risikoreduktion. Und das ist die Überlebenskurve. Man sieht also in Blau Erlotinib und Grün Placebo. Und da glaube ich, das ist doch ein deutlicher Unterschied. Der ist statistisch signifikant und klinisch relevant. Und somit ist Tarceva oder Erlotinib als Monotherapie mit Chemotherapie vorbehandelten Patienten mit fortgeschrittenem Nicht-Kleinstbronchialkarzinom seit einigen Jahren in Österreich zugelassen oder wenigen Jahren. Hauptnebenwirkung sind Hautausschläge. Das ist ein Beispiel hier. Ein schwerer Hautausschlag, der in etwa 10-20% der Patienten auftritt. Etwa 80% der Patienten haben einen Hautausschlag unterschiedlicher Intensität. Und das ist ein akneähnlicher Ausschlag. Andere potenzielle Nebenwirkungen sind Durchfälle. Aber ich sehe eigentlich Hautausschläge als das Hauptproblem. Nun, aufgrund dieser positiven Studie ist Erlotinib nun in der Second-Line- oder Third-Line-Therapie im Einsatz neben Taxotere oder Docetaxel und Bemetrexed. Also wir haben drei Möglichkeiten, die eindeutig in Studien nachgewiesen haben, dass sie einen Überlebensvorteil und auch eine Symptomkontrolle bringen. Nun, welche anderen Therapieansätze gibt es jetzt in Kombination mit Chemotherapie in der First Line? Und in der First Line ist es jetzt die Angiogenese-Inhibition beziehungsweise auch die EGF-Rezeptor-Blockade mittels des Antikörpers Cetuximab. Dann gibt es Ansätze der maßgeschneiderten Chemotherapie, wobei man versucht, ein Enzymmuster nachzuweisen und je nach Enzymmuster die entsprechenden Zytostatika auszuwählen. Das ist versucht worden. Man kann dadurch die bessere Ansprechraten erzielen, allerdings ist noch nicht bewiesen, dass man dadurch auch eine klinisch relevante Verbesserung, wie zum Beispiel Symptomkontrolle oder auch Überleben verbessern könnte durch diese maßgeschneiderte Chemotherapie. Jetzt zurück zum EGF-Rezeptor und einem monoklonalen Antikörper, hier dargestellt, das ist ein Chimera-Antikörper, Mausanteile und humane Anteile, und der bindet an den Rezeptoroberfläche und blockiert die Ligandbindung und hemmt die Signaltransduktion. Es gibt verschiedene In-vitro-Daten und auch Tiermodelle, in denen gezeigt wurde, dass dieser Ansatz wirksam ist. Und zusätzlich zur Rezeptorblockade kommt es hier auch zu immunologischen Phänomenen. Man geht davon aus, dass dieser Antikörper auch wesentlich zu einer antikörpermedierten zellmedierten Zytotoxizität beiträgt. Also wir haben EGF-Rezeptorblockade plus immunologische Wirkung. Es hat randomisierte Phase-2-Studien gegeben, und zwar, das war die sogenannte Lucas-Studie, wo Patienten Chemo mit Cisplatin Vinorelbine bekommen haben, plus minus Cetuximab, und eine weitere Studie wurde durchgeführt mit einem Platin plus Gemcitabine plus minus Cetuximab. Und ich zeige Ihnen jetzt nur die Studie, die zweite Studie, progressionsfreier Intervall in Gelb, etwas besser für den Cetuximab-Arm im Vergleich zum alleinigen Chemotherapie-Arm. Und auch im Überleben ist ein Trend zu einem besseren Überleben. Natürlich, das sind randomisierte Phase-2-Studien, die nicht dazu da sind, um zu zeigen, dass jetzt der experimentelle Arm besser ist. Allerdings haben diese Studie und auch die andere Studie gezeigt, dass wahrscheinlich der Arm mit dem Antikörper plus Chemotherapie besser ist als der alleinige Chemotherapiearm. Und eine große Studie ist gelaufen, das ist diese FLEX-Studie, steht für First Line Treatment for Patients with EGF Receptor Expressing Advanced Non-Small Cell Lung Cancer, hat 1125 Patienten inkludiert. Patienten mussten EGF-Rezeptor im Tumor exprimieren. Und die Patienten haben eine Standard-Chemo mit Cisplatin, Vinorelbin bekommen, plus minus Antikörper. Also eine randomisierte Phase 3 Studie mit primärem Endpunkt Überleben. Und Sie haben oder vielleicht schon gehört, die Studie ist positiv im Sinne, dass die Zugabe des Antikörpers das Überleben der Patienten verlängert, wird voraussichtlich beim nächsten ESCO-Meeting im nächsten Jahr präsentiert werden. Und Cetuximab wird sicherlich eine Substanz sein, die in Zukunft beim nicht kleinsten Bronchialkarzinom im fortgeschrittenen Stadium zum Einsatz kommen wird und dann in der Folge auch in anderen Stadien evaluiert wird, zum Beispiel in adjuvanten Situationen mit Chemotherapie, aber insbesondere auch im Stadium 3 in Kombination mit Chemostrahlentherapie. Also wir haben EGF-Rezeptorblockade mittels Tyrosinkinase-Inhibition bei vorbehandelten Patienten als Standard und in Zukunft Cetuximab in Kombination mit Chemotherapie in der First-Line-Therapie beim fortgeschrittenen nicht-kleinzellen Bronchialkarzinom. Die zweite Strategie neben der EGF-Rezeptor-Blockade ist die Angiogenese-Inhibition. Es gibt diesen Angiogenic-Switch, wobei, wenn der Tumor sehr klein ist, haben Sie keine Gefäße und wenn er dann größer wird, braucht er Gefäße. Und der Tumor bildet teilweise Faktoren, die zu einer Gefäßentwicklung führen. Und einer dieser Faktoren ist der VEGF, oder VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Und das ist hier dargestellt. Noch einmal, hier haben Sie eine Endothelzelle und hier haben Sie VEGF-Rezeptoren an der Oberfläche. Gleiche Strategie. Außenseite der Zelle oder außen ist der Teil, an dem die Liganden binden. Innenseite haben Sie dann wiederum eine Tyrosinkinase, die wiederum Proteine phosphoryliert und das führt wiederum zu einer Signaltransduktion und in der Folge zu einer Proliferation der Zellen. Und hier wird dieser VEGF-Rezeptor stimuliert durch VEGF, das ist der vaskuläre endotheliale Growth oder Wachstumsfaktor, Growth Factor. Und jetzt können Sie dann dieses VEGF-Rezeptorsystem blockieren durch Antikörper gegen den Rezeptor oder indem Sie zum Beispiel einen Antikörper gegen VEGF haben. Und das ist im klinischen Einsatz ein Anti-VEGF-Antikörper Bevacizumab. Und mit diesem Antikörper, also Bevacizumab, wurden zwei große Phase-3-Studien durchgeführt. Eine in den USA, eine weltweit, eine mit Carboplatin-Taxol als Chemo und die zweite mit Cisplatin-Gemcitabine als Chemo. Das ist ein typisch amerikanisches Schema. Wir geben in Europa und auch in vielen Teilen der Welt außerhalb der USA wird cisplatinhaltige Chemotherapie gegeben, sodass ich glaube, das ist ein optimales Chemotherapieschema. Das ist für mich eine suboptimale Chemotherapie. Aber die Frage war jetzt hier nicht Chemotherapie, Wirkung der Chemo, sondern die Frage war, kann ich die Wirkung der Chemotherapie durch die Zugabe von Avastin verbessern? Und die Antwort darauf ist ja. Und das wurde bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinstem Bronchialkarzinom nachgewiesen, allerdings bei selektionierten Patienten. Die Selektion war nicht squamöse Karzinome, also im Wesentlichen Adenokarzinome, keine Hirnmetastasen, keine Thromboseneigung, keine Blutungsneigung, insbesondere keine Hämoptysen, weil natürlich die Nebenwirkungen der Angiogenese-Inhibition unter anderem Blutungskomplikationen sind, aber auch Thrombosekomplikationen sind. Also es war eine selektionierte Patientenpopulation, insbesondere keine Hämoptysen, keine Hirnmetastasen und Adenokarzinome. Und was ist herausgekommen? Es hat sich gezeigt, dass man das Medianüberleben von 10,3 auf 12,3 Monate verlängert, oder wenn man wieder die Einjahresüberlebensraten nimmt, haben wir 44% versus 51%. Wenn man jetzt sagt, Best Supportive Care versus Chemo steigert die Einjahresüberlebensrate um 10% absolut, dann haben Sie hier eine weitere Therapie, wo Sie durch Zugabe auch fast eine 10%ige Steigerung der Einjahresüberlebensrate erzielen. Soweit die amerikanische Studie, aber wie gesagt, die Kritikpunkte suboptimale Chemo, deshalb läuft hier ist nur die Überlebenskurve, die eben zeigt, Vorteil für Bevacizumab, schwarz strichliert ist die Chemo-Alleine-Gruppe. Aber Kritikpunkte der Studie, suboptimale Chemo, und jetzt haben wir eine weitere Studie mit Cisplatin-Gemcitabine, und die hat als primären Endpunkt nicht Gesamtüberleben, sondern progressionsfreies Überleben. Und das wurde auch hier signifikant verlängert. Das ist verrutscht hier. Das ist die Placebo-Gruppe. Medianes Überleben ist hier nicht sehr stark verlängert. Das ist aber, weil gerade in diesem Bereich die Kurven zusammengehen. Aber wenn man Hazard-Ratios nimmt, dann sehen Sie, dass Sie eine 25%ige Risikoreduktion haben mit Bevacizumab in einer Dosierung von 7,5 Milligramm pro Kilogramm alle 3 Wochen. Wenn Sie die Dosierung steigern auf 15, das war die Dosierung in der amerikanischen Studie, so war dort der Effekt etwas geringer. Wenn man die Überlebenskurven anschaut, für den 7,5 Milligramm, nicht Gesamtüberleben, sondern progressionsfreies Überleben, sieht man den Unterschied. Hier ist die Kurve mit Bevacizumab und das ist die Kurve mit Placebo. Zusammenfassend kann ich also sagen, es gibt zielgerichtete Therapien bereits im klinischen Einsatz beim Bronchialkarzinom in Österreich. Zugelassen ist die Monotherapie mit Erlotinib bei mit Chemotherapie vorbehandelten Patienten. Es führt eindeutig zu einer verbesserten Symptomkontrolle und auch zu einem längeren Überleben. Die zweite Strategie gegen den EGF-Rezeptor ist ein Antikörper, und Cetuximab wurde untersucht in Kombination mit Cisplatin-Vinorelbin. Und die Studie ist positiv, sodass in den nächsten Jahren sicherlich auch Cetuximab eingesetzt wird und dann auch in der Folge in anderen Stadien entweder als Erhaltungstherapie oder in Kombination mit Chemostrahlentherapie untersucht wird. Und die zweite Strategie, die auch bereits klinisch erfolgreich war, war die Angiogenese-Inhibition mittels Bevacizumab, wobei diese Inhibition in Kombination mit Chemotherapie erfolgt, also palliative, platinhaltige Chemo plus Bevacizumab, allerdings bei selektionierten Patienten, heißt keine, also nur Adenokarzinome oder keine Plattenepithelkarzinome, keine zentral lokalisierte Tumoren, keine Hirnmetastasen, keine Blutungssteigerung. Und ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.